Ja, liebe Leute, ich begrüße euch. Ich bin aufgesprungen vom Sofa, wo ich mich gerade niederlegte, um auszuholen. Aber dann wurde mir klar, ich muss aufstehen, ich muss weiter podcasten, mein Werk schaffen hier in Folge 90 von Tischlein deck dich. Ich bin Simon Waus am Mikrofon und erfülle hier meinen Beruf als freier Produzent, freier Medienproduzent. Die Assoziation der freien Produzenten. Irgendwie so hat Marx ja irgendwas beschrieben. Aber richtig, die freien Produzenten. So auch ich produziere hier frei und ohne noch viel nachzudenken und Rücksicht zu nehmen auf Planung, Logik und Verstand. Das ist der Verstand schon. Was will der mir wieder einreden? Nein. Ich bin etwas erhitzt. Mein Gemüt ist hitzig heute. Ja, ich bin aber noch müde als gestern, als ich die letzte Nummer halt aufnahm. Und ja, ich bin wirklich müde. Ich muss mich heute wirklich besinnen, muss mich zurücknehmen, muss mich disziplinieren und hier einfangen, damit ich wirklich sagen kann, ja, was will der Mensch eigentlich auf dieser Welt? Das ist so das Problemchen. Nicht nur ein Problemchen, ein Problemo. Ist ein Problema. Und heutzutage kann man das aber nicht mal einsehen, denn es ist doch alles geregelt in der bürgerlichen Welt. Du kannst ja dich feilbieten als Ware auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn du da einen gut angesehenen Beruf ergatterst, dann kannst du ja dich profilieren und brillieren, triumphieren über deine Mitbewerber, die da auch auf den Markt geworfen sind und sich zu vermarkten haben auf dem freien Markt der unfreien Produzenten. Klar, heute sind wir eben unfrei, nicht wie Marx damals das vorauszeichnete. In dieser späteren Phase des Kommunismus, wo es eine wirkliche Freiheit geben kann. Heute natürlich lohnabhängig, Angestellter, Proletarier, selbst als leitender Angestellter. In einem großen Konzern ist man ja theoretisch immer noch Proletarier. Wohingegen der kleine Gemischtwarenhändler, der aber seinen Laden selber besitzt, theoretisch ein Kleinbourgeois ist. Obwohl er vielleicht nur ein Bruchteil von dem Porsche-Angestellten verdient, der natürlich seinen Bonus bekommt von 9.000 Euro im Monat. Kriegt ja jeder Porsche-Mitarbeiter hier in der Nähe in Zuffenhausen in Stuttgart. Aber die oberen Chargen bei Porsche bekommen angeblich noch viel mehr, habe ich da gehört. Sagte mir mal jemand bei der Arbeit, der auch viel mit Porsche-Leuten zusammenarbeitete, sagte er, dass sein Ansprechpartner bei Porsche da einfach nochmal 100 oder 200.000 Euro hinterhergeschmissen bekommt. Und das niedere Volk, die niederen Arbeiter bei Porsche bekommen aber alle durch die Bank. Immerhin diese 9.000 oder ja, variiert von Jahr zu Jahr. Aber so ein Bonus ist natürlich schon was Feines. Und bei mir, aber in meiner kleinen Firma, ist der Bonus ausgefallen seit Corona. Kein Sommergeld, kein Weihnachtsgeld, naja, nicht mal das Mindeste. Aber ja, da will ich mich nicht beklagen. Es gibt ja viele, denen es noch schlechter geht. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, es gibt eigentlich viele, die noch viel mehr Grund hätten, zur Revolution zu blasen als ich. Das sagte ich letztes Mal zum Ausstieg. Und heute gehen wir aber systematisch vor. Ich möchte hier zu einem gewissen Punkt kommen, den ich mich jetzt beschreibend annähere, wo ich mich hintreiben lasse und mich da reinschlängle, bevor wir dann auf Marlon Kron kommen und Peter Hax. MG. So, jetzt aber noch mal kurz alles zusammen, die Kräfte bündeln. Ja, liebe Leute, machen wir hier auch mal nicht zu schnell. Der Einstieg sollte doch schön launig sein, sollte doch für jeden was dabei sein. Eine bunte Tüte, ein bunter Abend, wie Peter Hax schreibt, wenn die Russen nicht, irgendwann wussten die Russen auch nicht mehr, wie man Theater macht. Und haben stattdessen lieber bunte Abende veranstaltet. Hax beklagt eben den Niedergang des Theaters, auch in der DDR seit den 70ern. Er war Dramatiker, Theater, Schreiber, Schriftsteller. Und ja, ein bunter Abend ist doch auch was Schönes. So ist hier auch mein Anspruch, eine Estrade, einen bunten Abend zu liefern. Fakt ist, ja, faktisch, Fakt ist, natürlich habe ich mich immer ein bisschen verzweifelt gefühlt. Was ist mit dem Kommunismus? Wie kann man da überhaupt noch dran denken? Selbst wenn man die Geschichte studiert und findet, dass die sogenannten Verbrechen des Kommunismus in der Mehrzahl, in der überwiegenden großen Zahl Erfindung der imperialistischen, lügnerischen Fake-Geschichtsschreibung sind. Aber selbst dann könnte man ja sagen, gut, aber er hat nun mal verloren. Das ist doch der beste Test, die Natur sortiert das Unbrauchbare aus und jetzt anscheinend sind das alles diese hohen DDR-Koryphäen, Schriftsteller und Künstler sind eine Generation von Losern, wie es bei Hux auch heißt. Dass er sich aber dagegen verwehrt natürlich, die alle zu Losern abzustempeln. Diese Leute, die da hervorragend mitgewirkt haben am Aufbau der sozialistischen Staaten auf der ganzen Welt, in Kuba natürlich auch, Osteuropa. Ja, aber jetzt möchte ich ihm zum Ausdruck bringen, durch Hux fühle ich da ganz anders, da kommt man doch nochmal rein. Sagt sich, es geht ja doch irgendwie. Also klar sind auch in der DDR die meisten Leute einfach so Mitläufer, was ja nicht schlimm ist, wo ich mich auch eigentlich entschuldigen muss bei euch, liebe Schäflin, liebe Hörer, liebe Mithörer. Ich weiß, ihr lasst euch ja auch nur mitschleifen und das ist auch nicht zu eurem Nachteil. Wie ich damals sagte, fuck you. Also das erste Mal, dass ich Fuck gesagt habe, jetzt sage ich es ja nochmal, aber für das erste Mal will ich mich entschuldigen. Mit Folge 69 in Bezug auf Corona, ja, ist doch normal, dass man da Mitläufer ist. Es gibt ja auch viel wichtigere Themen als Corona, wo wir auch alle eigentlich Mitläufer sind und auch ich. Dieses Wirtschaftssystem einfach so mittragen, dieses liberale Politik- und Mediensystem und so weiter. Aber was hat es da also für einen Sinn, zu sagen, ich verachte die Corona-Extremisten, die Coronisten, die Zeugen Coronas und auch die stillen Mitläufer? Nein, das ging zu weit, sage ich ganz klar. Also wie im Imperialismus hier bei uns, der imperialistische Kapitalismus, da ist es so, die Bevölkerung besteht zum großen Teil aus solchen Leuten, was ja auch nicht schlimm ist. Es ist das System, welches das Problem ist und nicht die einzelnen Menschen, die von diesem System geformt und nach fast schon gesetzmäßigen Gegebenheiten hervorgebracht werden. Und ja, im Sozialismus gibt es da eben auch nur wenige, die wirkliche Kommunisten sind und wirklich intelligent dieses Ziel der Umgestaltung der Gesellschaft vorantreiben können. Und die meisten sind eben auch wie Brezhnev, Khrushchev oder Gorbatschow, dass sie nicht viel verstehen und aber zu Unrecht von ihren Parteikollegen für große Männer gehalten werden, die dann an die Spitze dieser Partei gewählt werden. Naja, das ist ja aber auch nicht deren Schuld. Ich muss fürs nächste Mal halt schauen, was können wir da besser planen, wie können wir es besser machen. Aber uns auf jeden Fall nicht abbringen lassen mit dieser bürgerlichen Moral, die alles Sozialistische verdammt, während es eigentlich so leicht wie nie einzusehen ist heutzutage, dass es die größte Unsitte eigentlich sein sollte, dieses bestehende System einfach zu rechtfertigen und zu sagen, ja, schau doch mal, was du hier alles genießen darfst. Damit sage ich also, ja, auch im Sozialismus, dann ist es eben so, die meisten Leute werden lieber wieder weggezogen in den Imperialismus. Deshalb dann der Mauerbau, wo oder deshalb wurde der nötig, 61, ja, diese niederen menschlichen Instinkte, gegen die kommt man eben nicht so leicht an. Wie auch ich, immer gern auf dem Sofa leg oder Drogen nehmen, verschiedenste, über die ich heute auch noch nicht reden will, obwohl ich es ankündigte. Aber ja, genau, dass diese innere Schwäche, die Neigung zum Drogenkonsum, besteht auch, deutet auch auf so eine gewisse Schwäche des Willens hin. Und so geht es ja aber allen Menschen, egal worin genau ihre Süchte und ihre Probleme bestehen. Aber ja, das ist einfach deshalb auch nicht verwunderlich, dass man da auf harsche Widerstände stößt. Bei der erstmaligen Entwicklung eines solchen Staates wie der DDR. Und ist aber ganz leicht eigentlich einzusehen. Man muss nicht viel wissen über diesen Staat, um zu sehen, dass er auf jeden Fall besser konzipiert und besser exekutiert, besser ausgeführt und in Realität gegossen war als all unsere heutigen imperialistischen Staaten. Da muss man nicht so viel verstehen, sondern einfach verstehen, dass im Sozialismus erstmal überhaupt das Volk der Souverän sein kann oder der Gegenstand der politischen Betrachtung und politischen Zielsetzung, Zielfindung und Strategie, während im Imperialismus natürlich die Bourgeoisie ihre Interessen, der Endzweck dieser Staatsform sind und der Staat zu nichts anderem da ist, als sie zu verteidigen und dem Volk, naja, kann man vielleicht noch ein bisschen was zugestehen, Gewerkschaftsrechte dann halt einführen, weil man sieht, es gibt irgendwie kommunistische Bewegungen auf der Welt, die, ja, wollen hier ans Eingemachte, setzen uns unter Druck, also ein paar kleinere Rechte einführen, was dann auch wiederum dem Imperialismus zugute kommt, wenn seine Arbeiter doch mehr verdienen und sich auch mehr Autos, mehr Produkte kaufen können und somit die Wirtschaft überhaupt am Laufen halten. Das wird aber nicht ewig so weitergehen. Klar kommt immer wieder die Konjunktur, der Konjunktureinbruch, die große Krise, die allgemeine, übergreifende, weltweite, branchenübergreifende Krise. Und ja, irgendwann kommt es wieder so. Jetzt hatten wir sogar schon 2008, was Sachs nicht mehr erleben musste. Aber für ihn trotzdem ganz klar war, dass die nächste Weltwirtschaftskrise im Stile der 29er-Krise kommt. Und 2008 und 2009 hatten sie auch nur China, die letzte wirklich sozialistische Bastion, gerettet. Ja, also da sieht man, dieser Antikommunismus ist auch ganz schön blauäugig von den imperialistischen Ländern. Wenn man wirklich noch die letzten restlichen sozialistischen Staat beseitigt, dann ja, hat diese kapitalistische Weltwirtschaft wirklich gar keine Lokomotive mehr, wirklich gar keinen Kopf mehr, der überhaupt irgendwas planen kann, und dann wird es rasant voll zusammenkrachen. Aber China kann ich ja auch nicht einschätzen, aber ist auf einem guten Weg, zumindest im Vergleich mit unseren Staaten hier, und hat die Revolution schon hinter sich. Es mag ja unendlich viel zu verbessern geben, aber zumindest ist keine Revolution dort zu machen. Das wäre nun wieder eine Konterrevolution wie 89 hier bei uns. Das, ja, ist der grundlegende Unterschied. Länder, in denen eine Revolution ansteht, objektiv fällig wäre und im Interesse der Volksmassen wäre, wie hier in Deutschland und in den allermeisten Ländern weltweit, oder in Ländern wie China, wo man erstmal an dieser Staatsform festhalten sollte, weil sie schon diesen Gedanken des Sozialismus verinnerlicht hat. Also dieses große Menschheitsprojekt mit Taten erfüllt. Nochmal kurz nachdenken, worauf wollte ich eigentlich kommen? Auf welchen Punkt genau? Ja, da können wir ganz klar auf die Pimmeltheorie zurückkommen, die ich ja noch nicht mal ausgeführt hatte, aber dieses Rausgrapschen der östlichen Gebiete, die DDR wird also auch so einverleibt, das hat auch was so von, also die hat was von männlicher Aggressivität. Und Michel Houellebecq schrieb irgendwie sowas, dass Sexualität eine Metapher für die Beherrschung des Raumes ist. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich weiß gar nicht, wie kann man das interpretieren? Aber für mich macht es sehr viel zu überlegen. Ja, Natürlich gibt es die Bourgeoisie, die hat in erster Linie keine sexuellen Interessen. Ja, diese alten Herren da sind ja vielleicht auch nicht mehr so stark in den Lenden, wie Hux manchmal schreibt. Also eher auch schwach bei Lenden, aber von dem diese Seite der Ökonomie, der Triebökonomie, da nicht mehr so eine Rolle. Da geht es wirklich um die monetären, die kapitalistischen Interessen. Aber trotzdem, irgendwie so symbolisch, irgendwie muss es diese Bourgeoisie-Klasse, obwohl sie extrem klein ist und ja noch nicht mal diese Porsche-Angestellten dazugehören, sondern wirklich nur die Porsche-Eigentümer, die Aktionäre, die eben so viel Aktien daran halten, dass sie gar nicht mehr arbeiten gehen müssen. Also, ja, irgendwie müssen die es ja immer wieder so ausgeben, als würde ihr Kampf, ihr politischer Kampf oder ihre Politik die Interessen der Mehrheit oder einer großen Gruppe der Bevölkerung widerspiegeln. Und deshalb nehmen viele ein solches Mindset an, ein kleinbürgerliches, wo sie sich in den Windschatten dieser Kapitalisten hängen. Und wie solche kleinbürgerlichen Aufwachen-Podcasts dann eben einfach nur die Ideologie des Bürgertums vertreten, obwohl man selbst diejenigen, die diese Podcasts machen, meilenweit davon entfernt sind, jemals mit ihrer wirtschaftlichen Position in diese Dimension vorzustoßen und wirklich zu dieser Klasse zu gehören, deren Interessen sie da befördern. Indem sie eben diesen demokratischen Staat als das einzig vernünftige Staatswesen weiterhin anpreisen und sozialistische Propaganda scharf zurückweisen. Sozialistische Aufklärungsarbeit nicht lassen wollen. Aber worauf ich hinaus will, genau. Genau, die müssen, also die Bourgeoisie kann das immer wieder so ausgeben. Heute sind diese propagandistischen Instrumente noch sehr stark. Es gelingt immer weiter, die Interessen der Bourgeoisie einfach so auszugeben für die generellen Interessen. Nun, vielleicht hilft ihnen da dieses Sexuelle, was ich meinte, diese Beherrschung, diese Unterwerfung, wie es auch bei Eva Illus heißt, dieses Buch, das ich eigentlich nicht so schätze. Das ist alles zu wissenschaftlich, wie sie über die Liebe schreibt. Aber trotzdem lässt es mich nie mehr los, was ich da lese. Aber irgendwie, ja, schreibt sie auch, dass von Männern die Sexualität ein Element des Vergleichens oder des Triumphierens über andere Männer besitzt. Und irgendwie Männer einen Hang zu einer seriellen Sexualität haben sollen, laut Illus. Im Gegensatz zu Frauen, die sich eher nach der einen Bindung sehen. Da kommen wir eigentlich auch wieder zum eigentlichen Thema zurück. Das Liebesthema. Aber Männer also angeblich, ja, beziehungsweise spüre ich das auch so, als ein etwas belastendes gesellschaftliches Normativ. Diese Konkurrenz oder diese Überlegung, ja, da teilzuhaben. An dieser Kette an Lebewesen, die aber keine sozialistische Kette ist, sondern eine brutale, auf dem Konkurrenzmarkt sich vernichtende Kette. Ja, wenn der eine Sex hat mit der einen, dann gehört sie wohl ihm oder andersrum, er gehört ihr. Ist ja nicht wichtig. Nur, ja, dann triumphiert dieser Mann. Naja, diese Ausführungen. Ja, darauf kam ich ja schon mal in Folge 75 zu sprechen. Das nun also ist auch eine ganz gute Absicherung ist, wie wir gegen die Afrikaner uns absichern und abgrenzen und diesen imperialistischen Weltwirtschaftskreislauf am Laufen erhalten, wo wir wissen, für die Afrikaner ist da nicht so einen richtigen Platz drin. Es ist also auch irgendwie in erster Linie also eine ökonomische Beherrschung, aber in zweiter Linie vielleicht auch eine sexuelle, dass irgendwie dieses, naja, man kann es nicht richtig erklären, man kann es nur so als Metapher erklären, dass da etwas Symbolisches drunter liegt in diesem Kapitalsystem, dass uns eigentlich klar ist, das ist alles zu zahlenmäßig, das kann gar nicht die Wahrheit sein. Was ist die wirkliche Wahrheit des Lebens? Und da ist dieser Sex, dieses Oversexe, dass Sex sowieso schon viel zu präsent ist im heutigen Öffentlichkeitsdiskurs, im Märzdiskurs, und wir damit bombardiert werden mit Wörtern, Begriffen und ja, einfach ein Diskurs über Sex, der es gar nicht so gut tut, aber wo dann diese beiden Sphären zusammenfallen. Eine der Konkurrenz, der brutalen Konkurrenz auf dem freien ökonomischen Markt, und die andere des reinen Genießens, der Lust, wo wir wegen dieser Übersexualisierung des Oversex die höchste Lust im Sex zu erblicken vermeiden. Und dann sagen wir, genau, deshalb also hilft es der Bourgeoisie, wenn sie sagen will, wir müssen jetzt den Osten uns rausgrapschen. Ja, natürlich wird das alles schön lügnerisch-humanistisch ermahnt. Also wir zivilisieren die im Osten, die keine Demokratie hatten, diese Barbaren und so weiter. Was natürlich Schwachsinn ist, aber das eigentlich zugrunde liegende Unterbewusst, was nicht ausgesprochen ist, ist ja, wir triumphieren über die östlichen Marker. Wir zeigen es denen, dass das einfach nicht Bestand haben kann, ihre Ordnung, ihre Weltordnung und Staatsordnung und ihre ganze Geistesordnung. Wir wussten es schon immer, so wie Stefan, der auch aus dem Osten kommt, aber das Mindset des Westens sehr schnell adaptiert hat, sagte, es sollte irgendwie immer deine Sicherheit, dein Vertrauen auf die Zukunft sollte immer darauf beruhen, dass du sagst, ich wäre auch in der Lage, mir selbst das Geld ranzuschaffen irgendwie. Ja, legitime Position für einen liberalen, für einen prokapitalistischen, imperialistischen Podcaster. Aber fand ich schon ein bisschen merkwürdig, wenn man doch sieht in der Geschichte, was da für Weltwirtschaftskrisen gibt, wie in den 20er, 30er Jahren, dass dann irgendwie 20-30% der Leute arbeitslos sind, oder wie auch in Südeuropa, man muss ja gar nicht so lang zurückgehen in der Zeit, dass da auch 25% einfach mal arbeitslos sein können in Spanien oder Griechenland, oder Jugendarbeitslosigkeit bei 50%. Also wie genau, wenn man sieht, der Imperialismus produziert immer wieder solche Krisen, wo dann die Hälfte der Generation einfach mal zurückbleibt ohne Arbeit und von Almosen, von den Eltern, von Freunden leben muss oder emigrieren muss. Wie genau soll man denn daran festhalten, zu sagen, ja, es sollte immer darauf basieren, dass du selber dich da durchsetzen könntest in diesem freien Arbeitsmarkt. Wenn es immer einen halbwegs funktionierenden Arbeitsmarkt geben würde, wie heute in Deutschland, es ja noch halbwegs so ist, obwohl wir auch 3 Millionen oder so Arbeitslose haben. Ja, aber für gut ausgebildete junge Leute wie mich gibt es ja trotzdem nicht wirkliche Sorgen, da einen Job zu finden. Also klar, in so einer Situation stimmt Stefans Aussage natürlich nur für alle Zeiten, zu sagen, ja, das ist der Weg, wie ich für meine Familie sorge. Das ist derart naiv, dass man hier schon ja, einfach den Vergleich mit der DDR ziehen muss und sich fragen muss, ja, könnte man da nicht eigentlich viel sicherer sein und auf seine Zukunft, auf seine Familie schauen und sich sagen, jawohl, es klappt doch mit dem Sozialismus. Es gibt ein paar kleinere Mängel, aber eigentlich leiden wir hier nichts Not, fehlt uns an nichts Grundlegendem. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sicher sein kann, auch in 10 Jahren, in 20 Jahren wird es irgendwie schon noch klappen. Vielleicht kommt eine schwierige Zeit, aber dann stehen wir das halt als Staat, als Volksgemeinschaft irgendwie durch. Es kommt mal ein schlechterer Herrscher, wie Honecker von Hax beschrieben wird, als deutliche Verschlechterung zu Ulbricht. Aber auch das steht man durch. Dann kommt halt irgendwie, waren wir dann intelligenter. Ja, also gut. Aber ich glaube, damit habe ich jetzt eine gute hinreichende Einleitung gegeben. Ich will ja nicht auf diese anderen konkurrierenden Podcaster einhauen, die unterwerfen. Aber mir ist das immer eingeleuchtet, ja. Beziehungsweise nein, ich weiß nicht mal, ob dieses Zitat von Wellbeck stimmt. Sexualität ist eine Metapher für die Beherrschung des Raumes. Weil der zweite Teil, Leute, dann irgendwie Metapher für die Beherrschung der Zeit ist dann die Wirtschaft, genau. Das sind ja seine beiden Systeme, die in seinem hervorragenden Werk Ausweitung der Kampfzone beschrieben sind. Was damals auch wohl das in Nummer 68 und ich eigentlich nochmal lesen wollte. Ausweitung der Kampfzone, also. Aber ich glaube nicht, dass es darin schreibt, sondern in irgendeinem seiner Essays. Schreibt er sowas wie, ja, also ja, irgendwie Beherrschung der Zeit, Beherrschung des Raumes. Die Wirtschaft ist, glaube ich, diese Beherrschung des Raumes. Und die Sexualität, Beherrschung der Zeit. Klar, da kann man ein Kind zeugen. Und das bleibt dann zurück anstelle von mir selbst, wo ich alt werde und sterbe. Wie es schon Platon beschrieben hat im Gastmahl, das wollte ich auch nochmal aufgreifen, aber dann später, wenn wir wirklich auf die Liebe kommen. So argumentiert auch Platon da. Ja, dann bleibt halt das Junge zurück anstelle des Alten. Und das ist die eigentliche Idee der Ewigkeit. Die Natur vermag es nicht anders zu machen, als dass halt, dass man so irgendwie die Ewigkeit schafft. Das Junge bleibt anstelle des Alten. Ja, aber ist egal, ob jetzt Zeit oder Raum, Sexualität und Wirtschaft, es verschwimmt alles im heutigen kapitalistischen System. Das Kapital ist der oberste Gott, die oberste Instanz. Es gibt eigentlich keine Personen mehr. Wir sind alle Charaktermassen und mich erleichtert das auch so. Das ist auch meine Liebe zum Marxismus. Das einzige Problem mit dem Marxismus war, als ich dieses Buch gekriegt habe mit den Marx-Engels-Werken. Da hat mir diese Schrift nicht gut gefallen. Aber das nur am Rande. Vielleicht alles ein bisschen klein, ja, weiß auch nicht. Aber doch, die Schriften von Marx sind natürlich exzellent, wo ich jetzt seit Folge 66, als ich das gebeichtet hatte, wie wenig Marx ich eigentlich gelesen hatte, habe ich mich doch schon ganz schön weitergebildet und bin da dran. Das kann ich jedem empfehlen. Nicht zu viel nachdenken, einfach mal lesen, einfach mal versuchen, sich in die Gedankenwelt reinzuversetzen. Dann versteht man schon mit der Zeit, warum das so einen großen Einfluss hatte und so viele Leute begeistern konnte. Aber man kann eben nicht von vornherein verstehen, begreifen, ohne zu lesen, ohne die Begriffe und Sätze desjenigen mal selber nachzuvollziehen, der so einen großen Einfluss hatte auf so viele Millionen von Menschen. Ja, gut, also es gibt... mit dem Marxismus finde ich aber das wirklich Erleichternde, kein Charakter mehr sein zu müssen, zu sagen, ja, wir können Gesellschaft objektiv analysieren, ich will keine Person, kein Charakter mehr sein, diese Persona, die einfach nur eine Maske ist, verdeckt, was mich ausmacht, aber ja, viel besser dieses Marxistische zu analysieren, wir alle sind irgendwie auf die Ökonomie angewiesen, die Bewirtschaftung unserer Triebe, das Haushalten mit unseren Ressourcen und Reserven, das Einsetzen unserer Arbeitskraft, um unsere natürliche Umwelt zu modellieren, zu verändern und da was Brauchbares herauszubekommen. Das ist viel interessanter, sich das zu überlegen, dass Konsumieren ja auch was Schönes ist, dass ich kein reines Geisteswesen bin, das in der Innerlichkeit lebe, auch wenn es manchmal lieber so wäre. Aber man kann eben doch auf diese Weise in der Innerlichkeit leben. Als Materialist, wenn man sich das eingesteht, dass man so materiell ist, was ein bisschen schamvoll ist, das nachzuvollziehen, aber dann kann man sich ja dem Marxismus, dem marxistischen Materialismus zu widmen. Und das ist heutzutage auch eigentlich eine reine Geistesarbeit, weil es diese materiellen Instanzen wie die DDR nicht mehr gibt. Nur noch ein Punkt, bevor ich hier kurz, bevor ich dann zum eigentlichen Vorlesenden Podcast-Teil kommen, der aber nicht der Beste ist. Der Beste ist ja wirklich, wo meine Rede frei fließt. Im Gegensatz zur Wirtschaftswelt ist ja die Podcast-Welt eine Welt, wo das Freie wirklich das Beste ist. Und das Liberale, Libertäre sogar. Vielleicht sogar, ja, hier wirklich zu fördern ist. So schön nochmal die Sonne raus heute Abend. Die Sonne scheint hier so schön, aber der Himmel ist ganz dunkelblau. Sieht nach ein bisschen Regen aus. Ja, wunderbar. Eine Sache noch, ja. Also... was war das jetzt? Kapitalismus, der Kapitalismus. Ja, wenn es mir einfach nicht einfällt, dann ist ja egal. Ach. Ja. manchmal, ja, wollte ich noch über was reden, aber komm dann ab natürlich, da entfällt es einem, da redet man dann an einem anderen Thema weiter. Der Satz geht irgendwie anders weiter, aber man wusste ja noch, man wollte das sagen. Da, ja, kommt man nie wirklich zum Punkt. Ja, dann machen wir weiter mit Marlon Grund. Durch ihn bin ich ja überhaupt erst zu Petax gekommen. Den wollten wir jetzt noch weiter behandeln. Aber jetzt erstmal Grund, weil ich gestern schon die ganze Zeit zitierte von einem Artikel, der mich dann nachhaltig beeindruckt hat, von ihm auf telepolis.de. Und am 18. Dezember 2021 über Corona, die BRD und die DDR. Hier kommen wir auf dieses Marxistische zu sprechen, die Gesellschaftsanalyse. Gehen wir mal davon ab, dass wir alle Individuen mit einer Meinung sind, mit einem eigentümlichen Charakter. Das ist nicht so interessant. Und Grun ist einfach so, dass er da immer marxistisch rangeht, egal ob was gesprochen wird. Der Hass im Netz oder Corona ist für ihn gar nicht so unterschiedlich. Ist alles dieser Überbau, der sich notwendig aus dem materiellen Unterbau der Ökonomie ergibt. Wir glauben alle so frei zu sein, ja. Aber ist nicht die eigentliche Befreiung einzusehen, wie gefangen man eigentlich ist unter den äußeren Zwängen? In dem Räderwerk der Gesellschaft ist man aufgehoben. Und ja, das ist die größte Befreiung, das zu sehen, ja. So bin ich eigentlich, kann mich auch nicht viel wehren, aber wenn, dann zusammen mit anderen eine Revolution zu entfachen, das wäre eigentlich das Richtige, wenn wir dieses Räderwerk einfach ändern können. Aber wir können nicht das Räderwerk ganz abschaffen, dass wir ganz für uns ganz frei sind. Ja, wie soll das gehen? Da braucht es schon den Staat als Erzieher, als großen Wächter über uns. Der ist im Sozialismus auf jeden Fall besser, kann überhaupt erstmal den langen Weg hin zur Erziehung des Menschengeschlechts gehen. Und im heutigen Imperialismus ist es traurig, sich selbst noch für glücklich zu halten, während man objektiv einfach versumpft in der Versklavung, Verknechtung für die Interessen der Bourgeoisie, die ihre Profite weiter fließen sehen will, die weiter ihr luxuriöses, sinnentleertes Leben führen will, das uns als Menschheit nirgendwo hinführt, das aber weiterhin für das Allgemeininteresse ausgegeben werden muss. Aber dann lese ich hier einfach rein in diesen Artikel auf heise.de. Warum die Äußerungen der Beherrschten auch in Nicht-Pandemie-Zeiten nur Ausdruck der herrschenden Interessen sind. In den Corona-Debatten der letzten zwei Jahre war eines besonders auffällig. In Deutschland wird davon ausgegangen, dass eine vom Staat, von der Regierung, der sogenannten politischen Klasse unabhängige Bevölkerung existiere, die ihre politischen Positionen gewissermaßen autonom entwerfe und dann mittels Protest oder Abwahl der Regierung entgegensetze. Ja, kurzer Einschub, da in meinem Klimatext aus Folge 81 über Aufwandlung nach Gender, Klima, da sagte ich ja auch, mit der Meinungsbildung kann es nicht weit her sein. Dieser Begriff offenbart es ja schon, wie wird diese Meinung gebildet? Halt anhand der Linien, der Vorgaben derer, die da was zu entscheiden haben, die damit zu reden haben, was die großen Erzählungen, großen Geschichten dieser Gesellschaft sind. Also diese Meinung muss gebildet werden. Der Einzelne ist ja nicht in der Lage irgendwie, also selbst mir fällt es ja schwer, mit Verlaub zähle ich mich schon zur intellektuellen Klasse dieses Landes oder gar Elite. Aber es fällt ja doch schwer, selbst nachzudenken oder sich eine Meinung zu bilden. Es ist nicht möglich, sage ich, daran zu glauben. Für irgendeine Mehrheit im Volke soll irgendwie eine Meinungsbildung geschehen, die jetzt unabhängig davon ist, was die Interessen der Bourgeoisie vermittelt durch die Medienangebote sind oder ihnen beibringen, ihnen als nützliche, als denkbare Meinung mitgeben. Also das ist offensichtlich völliger Quatsch und man kann ja noch sagen, aber immerhin ist es freier als im Osten damals, aber ja, nein, damit halte ich mich nicht mehr auf. Wir müssen uns einfach ein bisschen die Zeit vertreiben bis zur Revolution. Wir, Marlon Kohn und ich, das ist eigentlich nur ein Zwiegespräch zwischen ihm und mir. Für Leute wie ihn mache ich diesen Podcast. Und da geht es jetzt nicht darum, ganz grundlegende Fragen zu klären, ja Leute. Also da könnt ihr auch selber Marx lesen, was ich dabei ja auch noch weiter tun muss. Aber die eigentliche Frage wird von Hux aufgeworfen. Ja, was machen die kommunistischen Parteien, bis sie wieder die Führung der Volksmassen übernehmen? Müssen sie sich ja die Zeit vertreiben. Es ist für alle offensichtlich, wie bankrott dieser Imperialismus ist, dass er zusammenbrechen wird und muss und man ihn noch kräftig treten sollte, nach Möglichkeit, damit er schneller zusammenstürzt. Aber ja, bis es soweit ist, bis wir in die revolutionäre Situation kommen, was machen wir eigentlich? Wie vertreiben wir uns die Zeit bis dahin? Bis dahin zumindest ist das die wichtigste Frage, würde ich auch sagen. Dann, wenn wir in der Situation sind, dann gibt es wieder entscheidende Fragen. Dann können wir uns wirklich praktische Fragen stellen, wie ist dieser Aufbau des Sozialismus zu gestalten? Diese Umgestaltung in der Revolution ist mal und dann die lange Phase des sozialistischen Staates, des Aufbaus, ja, der auch sehr deutlich zäher werden kann, als man sich das vorstellt. Und das war vielleicht mit auch das Problem der Sowjetunion und der DDR, dass man sich nicht vorstellen wollte, einen extrem zähen Kampf gehen zu müssen gegen den Imperialismus, der einen immer weiter bekriegt, mit dem Kalten Krieg, von dem hier auch noch die Rede sein wird im Text, der einem immer weiter Steine in den Weg legt, einen vernichten will. Und ja, dass man einfach jahrzehntelang erstmal einfach nur die alten Strukturen erhalten muss, einfach nur sehen muss, der sozialistische Staat ist schon was Gutes und es lässt sich immerhin sagen, dass er existiert, wenn auch, ja, unter Honecker vielleicht mehr schlecht als recht, aber immerhin noch da ist und das ist schon mal besser, als dass er nicht mehr da ist. Jetzt aber weiter im Text. Beziehungsweise, ja, ist dieser erste Satz ja schon entscheidend von Grund. Es gibt natürlich nicht diese unabhängigen Individuen, auch ich nicht. Und das ist der Punkt, weshalb ich mich entschuldigen wollte wegen Nummer 69. Ja, warum soll ich da irgendwem so böse sein? Wenn wir marxistisch sind, dann... Oh ja, hier sehe ich ein Rezo-Video. CDU, SPD, FDP. Das ist natürlich nicht interessant, solche Parteien zu kritisieren. Kritisieren wir lieber die SED. Was hat die also falsch gemacht? Unter Ulbricht lief es ja noch gut, laut Hux. Aber genau, das also auch da in der DDR natürlich ist die Bevölkerung erstmal abhängig. Der Weg zur Freiheit ist lang. Der wird dadurch in Angriff genommen durch diesen Aufbau des Sozialismus. Aber ist da ja nicht nach ein paar Jahrzehnten fertig. Ja, also eine unabhängige Bevölkerung, die irgendwie ihre politischen Position autonom entwirft. Ja, mal unabhängig, ob sie das dann auch noch in eine parlamentarische Wahl übersetzen kann. Das ist einfach schon allein diese Unterstellung, das Volk würde irgendwie nachdenken. Ja, ist nicht zu halten. Nun, weiter im Text. Motto. Hier unten die guten Leute von nebenan, dort oben die böse Regierung. So gab es die Erzählung von einer Spaltung der Gesellschaft, die durch öffentliche Sortierung in Geimpfte und Ungeimpfte erfolge und nicht etwa einer Spaltung, die, nämlich zwischen Besitzenden und Besitzlosen, längst existiert. Das hingegen die Bürger, radikale Impfgegner ebenso wie Hetzer gegen Ungeimpfte, auch der Rest, die brave sogenannte Mitte, nur Spiegel des Staates, in dem sie leben sind, hat die letzte Zeit ganz anschaulich erwiesen. Noch der letzte Querdenker ist bloß Abbild des Willens einer nationalen Regierungstradition. Das zeigen etwa die erheblichen Unterschiede der Impfzahlen wie des sonstigen Umgangs mit der Pandemie im Vergleich zwischen einzelnen Ländern und sogar Bundesländern. Ich finde das besonders schön mit dem Abbild hier. Das ist Reflex, wie wir auch im Hassbuch schreibt. Das ist der Reflex falscher Verhältnisse ist ein Abbild der materiellen Verhältnisse und ist nicht schon das Wirkliche. Also das, was die Leute da bei Twitter schreiben, genauso wie ihre politischen Meinungen, zum Beispiel in Bezug auf Corona. auch und gerade im sich sehr eigen und unabhängig dünkenden Verhalten erweist sich der jeweilige Bürger immer als Produkt der staatlichen, religiösen, nationalen, regionalen Traditionen einer Gesellschaft. So sind Staaten wie die Niederlande wegen ihres weit verbreiteten Calvinismus oder Regionen wie Süddeutschland mit ihrer hohen Anzahl an Waldorfschulen, Anthroposophen und Alternativheilpraktiken besonders stark durch geringe Impfquoten und starken Protest gegen Eindämmungsmaßnahmen aufgefallen. Ja, hier nur kurzer Protest, also das ist jetzt Baden-Württemberg eine niedrige Impfquote hatte, habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, aber okay, das mit den Anthroposophen, das hieß ja immer so, aber ist mir auch nicht ganz klar, worauf dieses Ressentiment der linken Kreise immer wieder gegen die Waldorfschulen und Anthroposophie beruht, aber ja. Moment, das wollte ich jetzt noch kurz nachschauen mit der Statistik. Aber ja, ist doch egal, was hier die Impfquote ist. Also, weiter im Text. Aber dass der Calvinismus eine Doktrin ist und Waldorfschulen gefördert werden, ist ja wiederum auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte staatlichen, gesellschaftlichen Handelns zurückzuführen. Nicht auf die grandiosen Einfälle vereinzelter Volksrebellen. Ja, die können natürlich auch nur gegen das rebellieren, auf die Weise rebellieren, die ihnen von oben von der herrschenden Klasse zugestanden wird. Sehr gute Beobachtung. Wenn also jetzt die Gegner strenger Maßnahmen beteuern oder vielmehr hoffen, in Deutschland würde den Bürgern die Mündigkeit und Vernunft abgesprochen, selbst zu entscheiden, wann etwa eine Maske zu tragen ist, dann stimmt das sicherlich. Nur leider geht hier eine jahrhundertelange Politik des Vernunftabsprechens und Unmündigmachens von oben, gerade in Deutschland, siehe Luther, Romantik, Revolutionsniederschlagungen, Verfolgung der Arbeiterbewegung, Faschismus und so weiter, nicht spurlos an den Menschen vorüber. Wem ständig die Vernunft abgesprochen wird, der hat dann tatsächlich auch irgendwann keine mehr. Die Libertären oder liberalen Linken liegen daher mit ihrem Glauben an einen eigenständigen Willen des Volkes genauso falsch wie die sich zunehmend sozialdemokratisierenden Linksradikalen, die in Deutschland eine Covid-Solidarität herbeisehen, welche sich aber nur in Form von verordneten Verhaltensregeln realisieren ließe, die wiederum gerade jene Unmündigkeit und Verantwortungslosigkeit befördert, die zu keiner wirklichen Solidarität fähig sein kann. Ja, also die einen sagen, es gibt ja den Willen des Volkes, das Volk will doch frei sein, das will ja nicht die ganzen Einschränkungen. Die anderen sagen, aber das Volk will auch solidarisch sein, wir müssen auch Deutschland solidarisch mit den gefährdeten alten Risikogruppen und so weiter. Aber ja, es ist beides gleichermaßen blödsinnig. So eine Solidarität kann immer nur durch bindende Gesetze, Verhaltensregeln herbeigeführt werden. Also ja. Was wiederum die Unmündigkeit befördert, wie er schreibt, ist dann ja keine wirkliche Solidarität. Und der eigenständige Willen des Volkes zur Freiheit existiert natürlich auch nicht. Es ist ihm eingeimpft aus dem Hass auf den Sozialismus. Da wurde ihm geschaut, ja, was ist es jetzt, was wir dem Sozialismus vorwerfen können? Oh, das scheint ja alles ganz gut zu funktionieren da drüben. Ja, auch wenn sie nicht so viele Tauschwerte, nicht so viel Geld haben. Aber irgendwie scheint es ja doch zu klappen mit dieser Wirtschaftsorganisation. Aber was kann man ihm vorwerfen? Die Freiheit angeblich. Ja, darfst du alles machen, bist nicht bevormundet im Westen. Und deshalb also kommt es jetzt zustande, dass man sich gegen den Verlust an Freiheit empört. In der Corona-Krise. Wo ich ja sage, ja okay, dagegen empöre ich mich ja nicht mal. Ich persönlich sah das ja sogar als ein hohes Gut, den Freiheitsentzug, gewisse Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Ja, das ist auch was Schönes, was man sich so herbeisehen kann. Die wirkliche Frage ist für mich eher so diese Gefolgsamkeit einer Herde, die Frage der Begründung. Was ist jetzt diese Gefahr, vor der wir uns fürchten, womit wir diese Freiheitseinschränkung also akzeptieren. Das ist für mich eher so das Unergründliche, wie das jetzt passieren könnte, oder ja, aber wir sind ja auch schon in einem anderen Text, schrieb Grund, das glaube ich, dass wir schon die ganzen letzten Jahre ja diese Gefahr immer wieder gespürt haben, die durch die Medien ist die uns zuteil geworden, die Gefahr ist die Message, heißt dieser andere Text von Grund, der die ich jetzt nicht lesen wollte, aber dann bringt er zum Ausdruck, ja schon die letzten Jahre mit dem Klima etc. geht es ja immer darum, es droht die große Gefahr, die Dringlichkeit der Klimakrise, die wird noch nicht eingesehen. Wir müssen es vermitteln, was die Wissenschaft schon an gefährlichen Fakten zutage gefördert hat, und die Zeit ist also irgendwie reif für die große Gefahr. Ja, da ist dann egal, was jetzt kommt, das eine Virus, dann kommt das nächste. Aber sehr gut fand ich in diesem anderen Text, dass er schreibt, ja, das ist ja lächerlich, da so eine Gefahr oder überhaupt so viel Angst vor der Gefahr zu haben. Es ist nicht gut, wenn wir auf eine Gefahr zusteuern. Wie ich sagte, es ist besser, auf den Abgrund zuzusteuern. Da muss der Fortschritt, kann der Fortschritt dann nur zustande kommen. Aber jetzt so viel Furcht zu führen vor der Gefahr, dass ich subjektiv ganz klein und verletzlich bin und vor dieser Gefahr zittere, das ist an sich schon lächerlich, egal um welche Gefahr es speziell sich handelt, jetzt Corona oder was auch immer. Und deshalb sage ich auch ganz klar, muss ich das zweite Fuck you, was ich erst vor ein paar Folgen gesagt habe, auch zurücknehmen, weil ich das Stefan dann vorhin auf einem Podcast oder jetzt in seinem neuen Podcast ja zu sagen, okay, ich bin so froh, dass jetzt Baerbock da anstelle von Heiko Maas Außenministerin ist und Habeck anstelle von Altmaier. Ich glaube, die managen das mit dem Ukraine-Krieg irgendwie doch noch besser, was ich einfach hochgradig lächerlich finde. Also die kriegstreiberische Annalena Baerbock, die Russland einfach vernichten, ruinieren will, das ist aus seiner Sicht ein Fortschritt zum Azubi Maas, wie er von Thilo genannt wurde, was ja eigentlich immer was Gutes ist, wenn Politiker eher inkompetent sind, eher noch ja, wie ein Azubi da auftreten, dann ist doch gut, wenn sie nicht so viel kaputt machen können. Also das ist aber egal. Es bringt ja nichts. Es ist aus meiner Position, was dann ja auch lächerlich ist. Ja, wer so redet, der gefährdet unsere Sicherheit. Als ob das was Schlimmes wäre, die Gefahr noch weiter auf uns zureisen zu lassen. Oder ist es nicht vielmehr genau das, was wir brauchen? Ja, aus meiner Sicht ist es natürlich ein gefährliches Spiel, was da gespielt wird, vor allem jetzt durch das Treiben der westlichen Geheimdienste und Politiker in Bezug auf die Ukraine, bringt uns das an den Rand eines Atomkriegs. Aber ist das überhaupt so schlimm? Sollte man sich darüber so ärgern? Oder ich will mal sagen, das ist ja schon mal besser, als wenn alles so reibungslos läuft, obwohl dieses verbrecherische Kapitalregime Millionen Tote pro Jahr produziert und alle so irgendwie zufrieden sind und sagen, aber okay, das muss es irgendwie sein, weil die Alternativen waren ja noch schlimmer mit Stalin. Also bevor wir so einen Status quo in Stein gemeißelt haben, haben wir lieber den Status, dass die Gefahr mal ein bisschen über uns hereinbricht, dass irgendwie was Gefährliches, was Aufregendes in unser Leben tritt. Das habe ich mir dann gedacht. Ja. Und weiter im Text. Deshalb also vielleicht sogar ganz gut, dass jetzt Baerbock Ministerin ist und Habeck. Ja. Ist aber wirklich im Text. Keiner wirklichen Solidarität fähig sein kann. Gegner wie Verteidiger eines Etatismus sehen die Dialektik des staatlichen Handelns nicht. Wenn ein Staat seine Bürger mittels Politik, Institutionen, Werten, Belohnungen usw. geradezu dazu erzieht, auf eine nicht-revolutionäre Weise rebellisch zu sein, also etwa durch Förderung von Quacksalberei in Bildungs- und Gesundheitswesen, Massen von Leuten dazu ermutigt, sich ganz prinzipiell gegen Wissenschaft und Vernunft aufzulehnen, hat man staatlich erwünschte Verblödung, die sich in vielen Situationen auszahlt, nur eben nicht unbedingt während einer Pandemie. Wobei die objektive Funktion solcher Gruppen in Ausnahmesituationen natürlich die ist, vom Regierungshandeln abzulenken, indem bequem auf Querdenker verwiesen werden kann, die den Erfolg der Pandemiebekämpfung verhinderten. Als von Politik und Medien in den letzten Wochen, bevor man sich des hierzulande wohl unmöglichen Unterfangens einer Überzeugung von Unmündigen entledigte, indem man nun die Einführung einer Impfpflicht anstrebt, bei den Ungeimpften die Schuld gesucht wurde, so als seien sie Ursache, nicht Symptom der kapitalistischen deutschen Verhältnisse, war das also genauso kurz gedacht wie das Gerede derer, die die Ungeimpften rechtfertigten. Das Bild von der Regierung als Eltern und den Staatsbürgern als Erziehungsobjekte löst bekanntermaßen Unmut bei Liberalen aus, die sich zumindest persönlich frei und unabhängig fühlen wähnen. Frei und unabhängig wähnen. Aber es tut das gerade, weil dieses Bild nun mal stimmt. Es stimmt also, dass der Staat unser Erziehungsberechtigter ist. Genau. Ja. Also was ich subjektiv, mein Widerwillen gegen diesen Sex liegt hier in dieser Annahme, Impfung sein, aber doch irgendwie ja, zu eine Sache der Mündigkeit. Also ich würde einfach sagen, nachdem ich habe die Pfizer-Unterlagen nicht gelesen, ist mir alles egal, wen jucken heute noch die Fakten, da bekenne ich mich ganz klar dazu, ja. Nee, aber nach dem, was ich einschätze über Impfungen und so weiter, also es ist kein Ausdruck von Mündigkeit, sich impfen zu lassen, zumindest ja, in gewissen Lebensphasen gibt es da unterschiedliche. Ja, oder in allen Lebensphasen, wenn man zu einer Hochrisikogruppe gehört. Es ist kein Fremdschutz dabei, es ist kein Ausdruck von Mündigkeit, sich impfen zu lassen. Es ist auch kein Ausdruck von Mündigkeit, zum Nichtraucher zu werden. Warum soll das ein mündigerer Bürger sein, der seine Lunge weiter entschädigt und im Raucher ist? Aber ja, weiter im Text. Die bürgerlichen Politiker der Bundesrepublik verhalten sich nämlich in der Tat wie Eltern, die ständig ihre Kinder schlagen und sich dann wundern, wenn ihre Kinder wiederum andere schlagen. Warum zum Beispiel ist man überrascht von der Verkehrspolitik eines Andreas Scheuer in einem Land, das bevölkert ist von Scheuers? Warum wundert man sich über Empörungsmakler wie Lauterbach, wo doch ein Großteil der Deutschen genau aus solchen Aufregungsgewinnlern besteht? Ja, bei Scheuer dachte ich auch, ja. Es stimmt. Aufregungsgewinner wie Lauterbach. Ja. Die Ansichten der Bevölkerung sollten daher in allen wesentlichen, also die Staatsgeschäfte betreffenden Bereichen, die Impfskepsis ebenso wie die Panikmache als Folge der Geschichte eines Staates und seines Regierungshandelns begriffen werden. Wie die herrschenden Meinungen immer die Meinungen der Herrschenden sind, zeigen sich die Einstellungen der Beherrschten immer genau als solche Einstellungen, die den sozialen Frieden im Sinne der Herrschenden garantieren. Es ergäben sich, während die Bürger allesamt von ihrem Staat und dessen Interessen unabhängige Geister, nicht diese Unterschiede in den Ansichten zwischen einzelnen Staatsbevölkerungen. Ja, wenn es wirklich so wäre, dass das Individuum so frei wäre und frei nachdenkt, unabhängig von den materiellen Voraussetzungen des Staates, der ihn umgibt und ihn erst hervorbringt, dann würden wir vielleicht auf der ganzen Welt die gleiche Einstellung sehen. Aber wir sehen auch wie beim Klima, es ist ein Luxus, den man sich erstmal leisten muss. Also sowohl Protest gegen das Corona-Regime, aber vor allem auch die Hervorbringung überhaupt eines Corona-Regimes. Deutschland hat ja auch lange Zeit die heftigsten Maßnahmen, die stärksten Maßnahmen, stärker als China noch. Und das ist eben auch daraus abzuleiten, dass ja, dass man hier alle Grundbedürfnisse schon mal befriedigt hat und dann schaut man sich halt um nach anderen Bedürfnissen. Und wie Flassbeck dann schrieb, ja, das Klima oder die Umwelt war ja dann auch wirklich geschädigt in den 70ern, da als die Konsumgesellschaft in der BRD entstanden war, diese einzige Errungenschaft der BRD, dass die Leute viel zu konsumieren haben, da hat man sich dann mehr Gedanken gemacht über andere Bedürfnisse, die dann eben zwei nachgeordnete Bedürfnisse sind, wie das Klima-Umweltbewusstsein, das erst in so einer Situation entstehen kann und eben nicht im gleichen Maße entstehen kann in Ländern wie Mexiko oder ja, Nigeria, die noch vor ganz anderen Problemen stehen und wie die Leute, die wo ganz große Teile der Bevölkerung noch nicht mal die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt bekommen können nach medizinischer Grundversorgung, Essen und sauberem Wasser etc. Und deshalb, ja, ist also nicht in allen Staaten gleich, ist das Individuum, die Meinung des Individuums auch nur Ausdruck des Staates und der wirtschaftlichen Verhältnisse, die wiederum im Kapitalismus den Staat bedingen und hervorbringen. Und ja, was davor schrieb, die Regierungen sind eigentlich unsere Eltern, wie in der DDR, wurde es halt richtig umgesetzt, dass gesagt wird, man selber will sich ja vielleicht auch für den Größten halten. Ja, ich vorsage, der Mann, der da triumphieren will, oder im wirtschaftlichen Bereich, oder diese innerliche Größe, diese subjektive, reiche Innerlichkeit, an die will man immer glauben, dass man selbst so reichhaltig ist. Aber der sozialistische Staat erzieht uns dann zu sagen, ja, aber es gilt doch erstmal die Gleichheit, Brüderlichkeit. Du kannst hier arbeiten und dadurch dich auszeichnen, aber ansonsten können wir jetzt nicht sagen, dass du schon qua Geburt irgendwie so und so besonders bist oder dadurch, dass du irgendwie ein Selfmade-Unternehmer wirst und eine ganz tolle Idee und das erfindest und die ganze Welt dir dann zu Füßen legt. So geht's nicht. Der Staat muss uns erstmal erziehen zu dieser Teilung der Arbeit, die vom sozialistischen Staat, von der proletarischen Klasse organisiert wird und nicht mehr von der Bourgeoisie oder eben von der Vorreiterpartei der Proletarier. Genau, aber heute ist eben in der BRD lächerlich, wie sich diese Regierung als Eltern aufführt, wie Robert Fallermüller beschrieben in den Bildern auf Zigaretten. Da ist auch so diese Gesundheitsfürsorge, dass da abhalten will und sagen will, ja, du kannst wahrscheinlich noch nicht mal lesen, so zurückgeblieben bist du, deshalb müssen wir hier dir noch Schockbilder draufkleben, damit du wirklich weißt, was es damit auf sich hat. Und übrigens hat ja auch Peter Hacks geraucht, was ich nicht ganz verstehe, warum er dann so gegen Drogen hetzt in seinem Buch zur Romantik. Und dann aber selber qualmt wie ein Schlot. Also, aber gut, verhaspen wir uns hier nicht, sondern machen wir weiter bei Mal und Grund. Der Text wird noch besser, vor allem dann zum Schluss. Aber ja, ich verhackstücke ihn hier nicht so, den wunderbaren Text. Aber ja, genau, ist einfach wichtig, einfach viele, viele Perspektiven als geöffnet, ja. Was man der DDR immer vorwarf, lässt ein Virus wieder real werden. Nun, es kann daher auch nicht im Ernst von einer Spaltung etwa zwischen der Macht und den Ohnmächtigen eines Landes ausgegangen werden, sondern vielmehr von einer taktischen Allianz. Der Narzissmus der Ärmsten etwa ist in Konkurrenzgesellschaften direkte Folge der materiellen Interessen der Reichsten. Die psychischen Störungen und Erkrankungen sind keine innerseelischen Vorgänge und erst recht kein Ausdruck von Rebellion, sondern logische Funktion von in der Klassengesellschaft an den Rand gedrängten, verächtlich gemachten Individuen. Das ist also auch eine Form des Klassenkampfs, der in uns selbst, in unserem Gehirn und in unserer Psyche geführt wird, der Klassenkampf von oben, der eben nur von der einen Richtung geführt wird, nicht von unten, weil das ja verboten ist mit dem Zusammenbruch der bösen DDR. Jetzt darf nur noch von oben gekämpft werden. Und die Bourgeoisie macht uns also verächtlich, dringt uns da in die Ecke. Und daraus entstehen dann psychische Krankheiten. Sie sind die Internalisierung der Prinzipien der Macht und zu deren Gunsten. Dass zum Beispiel eine Schnapsidee wie das bedingungslose Grundeinkommen, obwohl nicht zu ihrem Nutzen, bei einigen Prekären und Arbeitslosen beliebt ist und immer wieder breit und ernsthaft diskutiert wird, liegt darin, dass es als eines jener Instrumente gelten kann, die einer scheinbaren Interessensallianz von einerseits mutlos gewordenen Verarmten und andererseits solcher Wirtschaftsliberaler entspricht, die froh sind, für den Arbeitsprozess überflüssige staatlich alimentieren zu lassen. Ja, da muss ich wieder kurz einhaken. Wenn du jetzt zum Bolschewist wärst oder dich als Kommunist bezeichnest oder ja, nur als SPD-Wähler oder Linkswähler, dann ja, hat das schon so einen Eindruck von Weinerlichkeit, wie Stefan das treffend beschrieb im Aufwand-Podcast, diese Fürsorge, die diesen linken Parteien anhaftet. dann würdest du dich ja eigentlich schon so als Verlierer selber klassifizieren. Aber wenn du fürs bedingungslose Grundeinkommen bist, dann machst du deine Allianz mit den Gewinnern dieser Gesellschaft und sagst, ja, jetzt habe ich vielleicht nicht so viel auf dem Konto, aber mein Mindset ist ja auch so wie das von Christian Lindner und wie das von diesen ganzen Wirtschaftsliberalen, ja, wo ja auch einige fürs bedingungslose Grundeinkommen sind. Und da kommt es einmal also so vor, als gehörte man selbst schon zu dieser Klasse, die dann davon profitiert, dass sie uns da mit 1000 Euro abspeisen kann und sagen kann, okay, die konsumieren immerhin noch unseren Dreck, aber was wir hier herstellen, da brauchen wir sie nicht mehr im Produktionsprozess, da geben wir keine Macht mehr. Die sind völlig abgeladen, ausgegrenzt. Ja, weiter im Text. So kann eine weitestgehend entrechtete, weil aus dem gesellschaftlichen Produktionsprozess ausgeschlossene Klasse erzeugt werden, von deren Mitgliedern keinerlei Gefahr etwa durch Streiks oder sonstige qua Arbeit vermittelte Organisation mehr ausgeht und von denen nur noch erwartet wird, dass sich ihr Wollen darauf beschränkt, den ihnen vorgesetzten Warendreck geräuschlos auf Basis ihrer Almosen zu konsumieren. Ja, hier kurz, die Arbeit müssen wir also verherrlichen und irgendwie müsste das ja auch schon gehen. Vor der Revolution in der Kommunistischen Partei, wie könnte man da so eine Arbeitsorganisation aufbauen, dass man die Leute nicht nur durch die Parteiarbeit ködert und da reinzieht, sondern wirklich durch materielle Arbeit und alles irgendwie, ich weiß nicht, also dass man so eine kommunistische Insel schon im Kapitalismus schafft, wie es ja auch mein Ansatz war in diesem Roman Fremde Gebiete, wo es um eine Kommune gehen sollte in Südamerika. Weil wie soll man sich das sonst vorstellen? Jetzt nicht hier schon Bestrebungen, Bemühungen, irgendwie eine Insel der sozialen Zusammenarbeit des Kommunismus mitten in der Weltbrauerei im Imperialismus gibt. Ja, dann da kann man sich gar nichts mehr vorstellen irgendwie. Aber ja, weiter im Text. Jeder noch so unbedeutende, unzufriedene, randalierende oder pöbelnde, querdenkende Rebell kommt daher der Staatsmacht gerade recht. Er betreibt ihr Geschäft. Die Macht des Tagesthemenfingers, mit dem auf die vermeintlichen oder tatsächlichen Irren und Abweichler gezeigt wird, ist immer größer als der Einfluss der dort gezeigten Protestierenden. So tragen die angeblichen Abweichler eben nicht zur Spaltung bei, sondern in Wahrheit zur Festigung der Gemeinschaftsmoral aller anderen, also der großen Mehrheit, die in jenen ihre Sündenböcke gefunden haben. Die Macht des Tages, dem Fingers, ist also einfach immer größer als alles, was wir da auf der Straße machen können. Etwas obskur, diese Zahl ist für mich am unklarsten im Text, wie das jetzt zusammenkommt, dass die Protestierenden das Geschäft der Regierung machen. Klar, dass sie da die Sündenböcke haben, dass man dann auf jemanden zeigen kann, das habe ich ja schon die ganze Zeit betont in meiner Behandlung von Corona. Ja, dann weiter im Text. Die fruchtlose Verweigerung auf Seiten der Abgehängten wirkt im Sinne des Klassenkampfs von oben. Selbst der vielbemühte Hass der Subalternen ist nur Symptom der Herrschaft von Monopolen, in deren Vorstellungen und Plänen ihr Ausdruck nur noch als abzustellender Störfaktor vorkommt. Sie sind weder schuld noch verantwortlich für das, was sie ausmacht, was nichts daran ändert, dass sie Selbstverantwortung zu übernehmen gezwungen sind, also so tun müssten, als hätten sie die Kontrolle über die Grundlagen ihres gesellschaftlichen Lebens, welche aber in der anonymen Gesellschaftsapparatur aufgehoben sind und sich ihres Einflusses weitestgehend entziehen. Ja, das sind also die Abgehängten. Die müssen so tun, als wären sie irgendwie im Besitz der Kontrolle über sich, aber wir alle sind eben nicht so autonom. Ob nun also in Talkshows Verständnis für Impfgegner geheuchelt wird oder Journalisten die deutsche Impfskepsis als Ursache für die überbelegten Intensivstationen zurechtschustern wollen und nicht das irrsinnige kapitalistische Gesundheitswesen, dessen Produkte beide sind, sie nützen damit dem herrschenden Interesse, das die hilflose Reaktionen des Volkes auf den Klassenkampf von oben als das eigentliche gesellschaftliche Problem sehen, als Ausdruck von mündigen Menschen, nicht von deren durch den Staat abgesegneter Selbstschädigung. Wirkliche linke Politik würde gegen solchen Obskurantismus den Klassenkampf von unten organisieren, und zwar gleichermaßen gegen beide Formen der Gegenaufklärung. gegen das verblödende Homöopathengeraune wie gegen das Abladen der gesundheitsgefährdenden Folgen von Regierungshandeln auf die Schultern von Regierungskritikern. Was sich zurzeit an Ideologie und Ressentiment gegen Impfungen wie gegen weitaus erheblichere Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens richtet, ist somit als ein Element jener liberalen Ideologie zu verstehen, die den Leuten über Jahrzehnte beständig untergejubelt wurde. Die sogenannte westliche Freizügigkeit zum Beispiel war ja nie Realität für all jene, die die westlichen Länder bevölkern, sondern eben Reklame für die kapitalistische Produktionsweise, welche sie angeblich hervorbrächte. Genau, das hatte ich ja gestern erwähnt. Ist also einfach ein Fake, mit dem der Westen ein bisschen Reklame macht, um die ganzen Länder, die noch am Zweifeln sind, ob das wirklich das richtige Wirtschaftssystem sind, um die doch noch auf seine Seite zu ziehen und sagen, ja, angeblich führt das ja zur Reisefreiheit und Freizügigkeit, dass du eher deinen Wohnort frei wählen kannst, weil es für die meisten Menschen schlicht keine Option sind, weil sie da gebunden sind und eben nur hier Geld verdienen können und dann faktisch eingesperrt sind. Was die Verwirrten und Aufgeregten, die sich in Opposition zu Staat, Regierung und offizieller Ideologie sehen, jetzt tun, ist lediglich das Ernstnehmen solcher staatlichen Propaganda. Wer seine Bevölkerung mittels Ideologie geimpft hat gegen den Sozialismus etwa der DDR, darf sich natürlich nicht wundern, dass sie diese Propaganda nun beim Wort nimmt. Leute, die als Arbeiter, Kleinstunternehmer, Angestellte oder prekär Beschäftigte auf den freien Arbeitsmarkt geworfen sind, werden jetzt schließlich schon allein aus Motiven der Selbsterhaltung, der Beibehaltung ihrer Arbeitsgrundlage dazu gezwungen sein, sich auf die freilich falschen Versprechungen von individueller Freiheit vor staatlicher Willkür, unternehmerischer Unabhängigkeit und freier Meinungsäußerung gegen eine Einheitspresse, in Anführungszeichen, gegen das Offenlegen müssen privater Daten usw. so zu berufen. Also gegen all das, was man dem Osten immer vorgeworfen hat. Genau, und Hax sagte dazu noch in einem Interview, ja, 1992, als ja, die ganze Hetzjagd gegen die Stasi lief, die angeblich so böse war, sagt Hax, ja, natürlich haben die alles mitgeschnitten, aber man darf ja nicht vergessen, die Stasi hat ja niemandem was gemacht. Es muss eben diesen einen Punkt geben, in so einer hochtechnisierten Gesellschaft eine Organisation, die Zugriff auf alle Daten hat, aber wo die stille Vereinbarung besteht, die machen damit nichts, ja. Und so ist es heute eben nicht. Die NSA, der BND, die werden meine Daten sicherlich nutzen und im Zweifel gegen mich, vor allem natürlich gegen solche Leute, die revolutionäre Ideen haben wie ich. Ja, da mache ich mir keine Illusion, dass diese Geheimdienste immer der Gewalt, Morde, faschistische Mobs auf Leute hetzen werden, die ihnen unangenehm sind. Aber die Stasi, klar, ist das ein Angriff in die Privatsphäre, wenn man da alles mitschneidet, wenn man da einen bespitzelt. Aber ja, ich kenne mich da nicht weit aus in der Geschichte, muss einfach Hax vertrauen, dass so stimmt. Ja, es ist logisch irgendwie in so einer technisierten Gesellschaft, wie es ja auch damals schon war, vor 30 Jahren, dass da viel Datenmüll anfällt, dass man da viel aufzeichnen kann, irgendwie an einer zentralen Stelle muss das alles zusammenlaufen. Aber wichtig, dass das irgendwie sozialistisch kontrolliert ist von einer höheren Einheit und nicht den imperialistischen Konzerninteressen einfach ausgeliefert ist, unsere persönlichen Daten. Und er sagte dann noch, Hax, ja, in den 60ern, das war halt die goldene Ulbricht-Zeit, bevor Ulbricht dann 71, glaube ich, gestürzt wurde durch Honecker und die Russen. Aber das war so die goldene Zeit, in der Wirtschaft lief es da, aber auch im Zivilleben überhaupt, sagte Hax, ja, man konnte machen, was man wollte in den 60ern, sie kamen nicht ins Gefängnis. Also da konnte man machen, was man wollte. Das waren die Golden 60s, sagte er. Naja, und dann aber unter Honecker, klar, der hat die Stasi auch deutlich ausgebaut, hat darauf irgendwie so seine Macht begründet, dass er sagte, so ein gewisser Optimismus, ein vordergründiger Optimismus und so eine zweckoptimistische, zwangsfröhliche Haltung und aber gleichzeitig diese massive Spitzelei, massiven Ausbau der Sicherheitsapparatur. Was ja nicht schlimm sein muss, aber was auf jeden Fall nicht so gut war wie die Ulbricht-Politik, der auch noch eher, weil die Honecker-Politik in dem Punkt auch widersprüchlich war. Einerseits erlaubte er viele Liberalisierungen in Verbänden, In den Kirchen erlaubte er, dass die sozialistische Doktrin aufgegeben wurde als, ja, als Doktrin und andere Meinungen und Theorien akzeptiert wurden. Und ja, dann aber trotzdem gleichzeitig diese Überwachung durch die Stasi, dass man dadurch irgendwie die Moral aufrechterhalten wollte, was aber irgendwie widersprüchlich ist halt. Nun gut, aber dann weiter hier im Text. Also wir sehen, das wurde halt im Osten vorgeworfen, das Abgreifen der Daten, Einheitspresse, keine unternehmerische Unabhängigkeit, staatliche Willkür. Aber genau all das sehen wir jetzt bei Corona, beziehungsweise wir sehen es halt, weil wir so darauf gepolt sind, weil wir sagen, das sind doch unsere Werte. Und jetzt fällt es besonders krass auf, dass genau diese Werte sind, die einfach nicht gelten, die nie gegolten haben, aber die, was jetzt halt irgendwie offensichtlich wurde in der Corona-Pandemie. Dass es nur Werte waren, nur Negativwerte, die wir gegen den Osten in Stellung gebracht haben, um den zu begrapschen, zu berauben, seine Fabriken abzugreifen, einfach stillzulegen, noch nicht mal sie uns einzuverleiben, sondern einfach die Konkurrenz im Osten stillzulegen, damit die Fabriken alle hier im Westen stehen und im Osten sind nur noch die Konsumenten, die den wahren Dreck vorgesetzt bekommen. Und das ist unsere deutsche Einheit. Das ja, hat der Imperialismus schön gemacht, hat die deutsche Frage gelöst. Die Frage von Frieden und nationaler Einheit eben wieder auf die bekannte, nicht sehr nachhaltige Weise gelöst, die nur zu neuen Ressentiments und Spannungen führt, wie wir jetzt gerade auch wieder in Europa beobachten. Aber weiter im Text, ich verquassel mich ja hier. Es zeigt sich, dass schon ein etwas ansteckenderer Virus, finde ich interessant hier, der Virus maskulin, und nicht etwa ein kalter Krieg reicht, um auch in der BRD all die Unerfreulichkeiten, die man der DDR immer vorwarf, realisiert zu sehen. Inklusive Einschränkung der Reisefreiheit, teilweise geschlossener Grenzen, Lebensmittel- und Hygieneartikelknappheit in den Supermärkten, jahrelange Lieferzeiten für neue Autos, Fahrräder und andere Produkte. Genau, Elektrofahrräder, habe ich gehört, muss man irgendwie jahrelang warten. Ja, auch bei Autos. Und also all das haben wir jetzt gesehen, hat man der DDR immer vorgeworfen, keine Reisefreiheit, aber jetzt, nur weil ein etwas ansteckenderes Virus kommt, beziehungsweise noch nicht mal so ansteckend, in diesem Papier, das ich da mal verlinkt hatte, Nummer 55, hieß es ja, mittlere Ansteckungs, also von der Ansteckung ist dieses Virus eher mittel, gibt noch deutlich ansteckendere, aber auch deutlich weniger ansteckende, aber ja, von der Tödlichkeit extrem gering. Okay, so ein Virus, das aber ja trotzdem eine gewisse Gefährlichkeit hat, auch das bringt diesen Staat schon so in die Knie. Aber die DDR, die hat immerhin 40 Jahre durchgehalten und durch massiven Kalten Krieg, durch massiven Kapitaleinsatz, Propagandaeinsatz in Geheimdiensten, Militär überall vom Westen aus orchestriert. So ging sie dann in die Knie und so kamen diese langen Lieferzeiten für Autos also auch zustande, dass einfach alles aufgefahren wurde vom Westen aus. Und der Westen selbst, ja, jetzt aber, wo er seinen Gegenspieler nicht mehr hat, da kollabiert er gleich schon vor einem Virus. Ja, jetzt kommen wir aber in den Schlussteil. Jetzt muss ich wirklich mal mehr am Stück vorlesen. Das ist genial. Wo sie nun die wenigen Nachteile des DDR-Sozialismus mit den vielen des BRD-Kapitalismus präsentiert bekommen, besteht die Bevölkerung, erst recht die im Osten, natürlich auf die versprochenen Vorteile des Kapitalismus, die indessen für viele nie zu haben waren und in Zukunft auch für viele weitere nicht mehr existieren werden. Gut. Demokratisch ist stets das, was ohnehin gemacht werden muss. Nun wird die Regierungspolitik der letzten 2 Jahre von gutgläubigen Liberalen ja gern als gesundheitspolitische Unfähigkeit, als Regierungs- oder Staatsversagen bezeichnet. Dabei ist diese Politik im kapitalistischen Sinne und einen anderen, munkelt man, hat sie hierzulande nicht. Die Politik hat nur diesen kapitalistischen Sinn, die Konzerne zu pampern. Vielmehr eine außerordentliche Fähigkeit und eben kein Versagen. Die GroKo wie die Ampelpolitik beweist ihre Kompetenz in demokratischer Staatsführung, nämlich der Fähigkeit, immer gerade das als Demokratie durchzusetzen, was den Interessen der großen Monopole entspricht, ohne es dabei zu größeren Unmutsbekundungen, gar Bürgerkrieg oder Revolution kommen zu lassen. Demokratisch ist somit stets das, was ohnehin gemacht werden muss. Ja, ist ohnehin klar, dass sie den Interessen dieser großen Konzernmonopole Genüge leisten müssen, die Politiker. Es muss ohnehin gemacht werden. Und das wird dann als das Demokratische ausgegeben. Für Regierungen ist es normal, dass Menschen unter den Folgen ihrer Entscheidungen leiden, ja sterben. Für sie besteht da kein Ob, sondern bloß ein Wie viel. Dieses sicherlich falsche deutsche Regierungshandeln, also zur Corona-Krise verklärt, ist in der Binnenlogik bürgerlicher Politik daher ebenso folgerichtig, wie es nicht verwundert, dass der Großteil der Menschen nicht wissen will, dass die Politik in parlamentarischen Demokratien stets nach solcher Logik verfährt, ja verfahren muss und eben kein Versagen ist, sondern Programmerfüllung. Allerdings kommt trotz dieser politischen Entwicklung bemerkenswerterweise niemand auf die Idee, etwa die Regierung zu stürzen und auf Montagsdemonstrationen zu skandieren, dass die kapitalistische Mangelwirtschaft gescheitert, das System marode und der in Milliardenhöhe verschuldete deutsche Staat am Ende seien, wogegen nur noch eine friedliche Revolution helfen könne. Das Perfide an der parlamentarischen Demokratie ist, dass sie die Interessen der herrschenden bürgerlichen Klasse, die selbst größtenteils bloße Rationalisierung der zum Zwang gewordenen Kapitalinteressen, also des Zwangs zur Mehrwertabschöpfung und zur Urbarmachung der Körper, Seelen, Gehirnen und Personen der Menschen der riesigen Kapitalreproduktionsmaschinerien, deren äußere Hüllen dann die vielbemühten Großkonzerne, die Industrie oder die Banken abgeben. Dass sie also diese Interessen auf offizieller Ebene als genuines Interesse der Bevölkerung selbst ausgibt. Sehr wichtig ist ja die Urbarmachung unserer Körper und unserer Seelen. Wie dieses Kapitalsystem immer mehr totalitär wird und überall hin ausgreift. Dann jetzt auch am Schluss. Natürlich greift da auch eine Kritik zu kurz, welche dabei stehen bleibt und das Problem des vernebelten Interessenwiderspruchs in der berichtenden Presse sieht. Denn nur wo es keinen solchen Interessenswiderspruch bei gleichzeitiger Konkurrenz gibt, gibt es auch keine Dummheitsverbreitung mehr. Genau, wir haben also den Interessenwiderspruch zwischen Bourgeoisie und dem Rest der Volksmassen. Aber das liegt jetzt ja nicht allein an der Presse, sondern klar, die Presse ist der Bourgeoisie so liefert ihre Befehle aus, setzt ihre Interessen auf die eine oder andere Weise durch, lügt dabei schamlos, aber das zugrunde liegende ist ja dieser fundamentale Widerspruch zwischen den Klassen. Schließlich produziert das Kapitalregime ja in erster Linie neben den gegenständlichen toten Waren eine bestimmte Sorte, eine auf bestimmte Weise vergesellschaftete Individuen. Lebendige Waren, die ihrem Leitbild entsprechen. Das Problem ist also ein materielles, mithin ökonomisches und keines der bloßen Berichterstattung. Das Herrschaftssystem der bürgerlichen Demokratie nun täuscht darüber hinweg, dass in Wahrheit das automatisierte, selbst zum Subjekt, zum nichtmenschlichen, abstrakten, anonymen Entscheidungsträger gewordene Kapitalverhältnis vollkommen, also total herrscht. Es gibt vor, und zwar mit Hilfe von Charaktermasken wie Baerbock, Scholz, Lindner, die einfach drei spezifische Interessenszweige der deutschen Bourgeoisie repräsentieren und keine Individuen sind, die irgendwas wollen, als käme es in dieser Maschinerie auf Menschen und deren Willen an. Der Wille aber ist längst durchgehend korrumpiert in einer Gesellschaft, in der alle zu wollen haben, was sie ohnehin müssen, in der es keine Wahl mehr gibt, ob man sich qua Teilhabe am Markt kaputt machen lässt, sondern nur noch die Entscheidung bleibt, auf welche Weise dies geschieht. Die Interessen der Menschen also sind auch in ihrem Zustand nach dem individuellen Niedergang objektiv andere als die des Kapitals. Es nützt ihnen diese Objektivität aber nichts, wenn sie auf ihre Subjektivität verwiesen sind, die das Selbstkaputtmachen zum Imperativ werden lässt. Genau, ich finde es nur so schön, diese Logik des Kapitals. Es kommt gar nicht auf die Menschen an, wie ich vorhin meinte, das ist ja auch was Erleichterndes, auf das Objektive zuschauen und zu sehen, ja gut, da herrschen halt solche Gesetze, es ist natürlich bisschen unangenehm, dann dem Kapital so dienen zu müssen, dieser Logik ausgeliefert zu sein. Aber mindestens als Marxist kann man das mindestens verstehen. Marxist zu sein erlaubt ihn zu verstehen. Diese Formel möchte ich hier noch einführen, in Analogie zu Lacan, der eben sagte, Psychoanalytiker zu sein, erlaubt ihn zu verstehen. Aber was kann man da wirklich verstehen? Über die Psyche, über das Subjektive? Ich sage, ja, verstehen wir lieber als Marxisten oder Kommunisten, was über die Gesellschaft und die objektiven Zusammenhänge und Widersprüche der Klassen. Ja, also es gibt nicht den Willen der Menschen. Die Menschen spielen überhaupt keine Rolle. Baerbock ist ja auch kein schlechter Mensch, keine schlechte Menschin, sondern sie ist, ja, wie ich, wie wir alle, einfach ein Rädchen in diesem Getriebe. Und sie ist nicht schuld, nicht mehr als wir alle anderen auch. Und so schön hier, ja, das sind drei Interessenzweige der deutschen Bourgeoisie. Lindner, weiß nicht, wen der vertritt. Die ganz Fanatisierten, die wirklich an die reine Theorie des Liberalismus, des reinen Imperialismus glauben, die immer weiter Lohnkürzungen und Steuererleichterungen wollen, was nicht so schlau ist eigentlich, ja, aus einer Sicht des idealen Gesamtkapitalisten. Dann aber Scholz und Baerbock, ja, das sind einfach nochmal andere Interessenzweige, aber sie alle vertreten die Bourgeoisie. Baerbock, vielleicht so die Photovoltaik-Unternehmer, die erneuerbare Energien herstellen, die damit ihr Geld verdienen wollen mit dem Ausbau der elektrischen Infrastruktur etc. Ja, aber ist ja egal, ist ja ein Witz. Eine so kleine Klasse wie die Bourgeoisie, die vielleicht weniger als 1% der Bevölkerung ausmacht, hat hier die gesamte politische Klasse in der Tasche. Und die garnieren das höchstens noch mit ein paar Phrasen, wie bei der SPD es gang und gäbe ist, sich als Arbeiterpartei zu verkleiden. Diese Verräterpartei. Wobei man nicht mal mehr weiß, was sollen die überhaupt verraten. Ja, also vielleicht, naja, vielleicht vor 100 Jahren, da hatten sie noch nicht alles versilbert und verraten, was sie an Idealen hatten. Ah, genau, jetzt aber hört mir das an, was ich vorher sagen wollte. Okay, das passt gar nicht hierher, aber egal. Der Text gleich eine Hux sagt irgendwie, der Widerstreit zwischen Natur und Ideal. Er tritt für das Ideal ein. Der Kommunismus ist für ihn als Kommunist ein Ideal. Nicht Utopie, sagt er, obwohl Utopie es eigentlich auch trifft, aber mit dem Wort ist halt zu viel Missbrauch getrieben worden. Utopie sagt man, ja, das ist halt unrealistisch, aber ist ja egal, sagt Hux. Utopie würde es eigentlich auch treffen. Es geht um ein Ideal zu sagen, den Kommunismus, ja, den können wir erreichen, auch wenn es nicht in unserer Lebenszeit ist oder überhaupt in der realistischen Zeit. Denn Hux sagte nach 1990 dann, ja, beim nächsten Mal Sozialismus muss man sich halt darauf einstellen, dass eine Epoche wird von etwa 3000 bis 4000 Jahre. Und dann kann man vielleicht langsam irgendeinen Kommunismus finden. Aber trotzdem ist es ja gut, ist ja schon mal eine Verbesserung, im Sozialismus anzukommen. Und jetzt also sagte er, ja, aber es gibt da unter den Schriftstellern diejenigen, die sich immer den Weltuntergang herbeisehnen, so wie ich ja auch manchmal einfach so weltmüde bin. Und die sehen so in der Natur die große Hoffnung und schauen dahin und sagen, ach, die wäre doch ganz gut, wenn man nur von Menschen absieht. Ja, schaut man in die Natur, da sieht es so schön aus wie in den Schweizer Bergen, wo ich jetzt erst wieder wandern war. Aber, sagt Hux, die interessieren ihn nicht so. Das sind die Romantiker, das sind die Subjektiven. Er also gehört zu denen, die sagen, der Mensch ist doch eigentlich ganz gut, wenn man mal von der Welt absieht. Klar, die Welt, das ist dieser Kapitalismus, die macht den Menschen immer wieder schlecht und zieht ihn runter. Aber eigentlich würde man doch mit ihm auskommen können. Und so tritt Hux also ein für das Ideal gegen die Natur, sagt er, die Natur, die ist eine Irrung. Und sie ist ja auch eigentlich der Kapitalismus, wie ich mal genau mit Bezug auf Michel Houellebecq auch schrieb, beziehungsweise auch in Ausweitung der Kampfzone schrieb er, dass der Kapitalismus ist das natürlichste System, ist das natürlichste aller Wirtschaftssysteme und das genügt bereits, um darauf hinzuweisen, dass er auch das Schlimmste sein muss. Und das schrieb er in diesem Ausschnitt über Maximilien Robespierre, der auch ein großer Revolutionär war und der einfach sagt, jetzt müssen wir, wenn auch mit Gewalt, weil eben die Konterrevolutionäre auch so gewalttätig sind, müssen wir das einfach durchsetzen, unsere Herrschaft nach der Französischen Revolution. Und ja, so gibt es immer wieder solche Leute wie Robespierre, die unbestechlich sind, der glaube ich, diesen Beinamen hatte, der unbestechlich, der einfach so von seinen Idealen getrieben war. Und ja, das ist faszinierend. Wenn man das angesehen hat, diese fundamentale Homologie, diese Parallele zwischen Kapitalismus und Natur, und das ist ja auch die ideologische Triebkraft, warum wir heute glauben, wir sind an diesem Ende der Geschichte, es ist so alternativlos hier. Der Sozialismus ist angeblich gescheitert. Das ist ja auch dieses Gefühl der Natürlichkeit, der Mensch ist egoistisch, will immer mehr anhäufen, will nur was machen, wenn er gezwungen ist, durch die blanke Existenznot, durch die Aussicht, gar nichts mehr zu haben und auf der Straße zu stehen, wenn er sich jetzt nicht als Lohnarbeiter verdient. Also das ist ja auch diese Natursicht, die uns aber in die Irre führt. Das Wahre kann nur das Ideal sein. So, also auch habe ich ans Klima gedacht, bei diesen Worten von Hux. Auch hier ist die Natur vielleicht ein Irrweg, wenn wir sagen, wir müssen die Natur bewahren. Wozu denn würde uns die Natur das irgendwie danken? Während die Tiere irgendwie sagen, ja toll, dass wir jetzt hier noch überleben dürfen. Ich weiß es nicht. Ein Ideal allein für die Tier, für eine Tierwelt, das ist kein erstrebenswertes. Es sollte weiterhin auch Menschen geben. Und die Frage, wie die Menschen darin leben, das sollte so das Ideal sein. Auch eine Klimabewegung eigentlich. Nun, weiter im Text. Jetzt kommen wir aber wirklich bald zum Ende. Der Wille ist korrumpiert. Man hat nur noch die Wahl, wie, auf welche Weise lässt man sich kaputt machen bei dieser Teilnahme am Markt. Die Interessen der Menschen also sind auch in ihrem Zustand nach dem individuellen Niedergang objektiv andere als die des Kapitals. Es nützt ihnen diese Objektivität aber nichts, wenn sie auf ihre Subjektivität verwiesen sind, die das Selbst kaputt machen zum Imperativ werden lässt. Zwei der klügsten Beobachter der Politik des letzten Jahrhunderts, Peter Hux und André Müller Senior, deren Briefwechsel und Gespräche zum lohnenswertesten gehören, was man will man über die politischen Realitäten von Sozialismus und Kapitalismus unterrichtet sein, lesen kann, erkannten den kapitalistischen Staat als ein unbändiges Monster, das nach dem Wegfall der Systemkonkurrenz 1990 keine Gründe mehr hatte, noch irgendeine Rücksicht auf seine Unterworfenen zu nehmen. So befand Peter Hux 2001, die niedrigen Walmart- und Aldi-Preise und die niedrigen Telefongebühren dienen den hohen Preisen und Gebühren, die Sie und ich blechen werden, wenn die endgültige Hackordnung der Monopole festgelegt sein wird. Zitat Ende. Die Köder soll das heißen, die Ampelkoalition den Linken, Prekären und den anderen nun immerhin lifestyle-gemäß und ökologisch korrekt verarschten und verelendeten hinwirft, sind eine Form von Almosen, deren Zweck man erst erkennen wird, wenn es zu spät ist. Sie sind Zeichen davon, dass der jetzt ökoliberal-sozialdemokratisch regierte bürgerliche Staat damit rechnet, einen Gutteil seiner Bevölkerung in Zukunft als nur mit dem Nötigsten alimentierte Aussätzige behandeln zu dürfen. Das ist das Ende dieses Sex. Auch wieder ans bedingungslose Grundeinkommen. Also, ich finde diese Stelle von einem Brief von Hux auch, fand ich auch sehr bemerkenswert. Das habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen in diesem Buch hier, Marxistische Hinsichten. Da schreibt er, klar, die konkurrieren sich jetzt so nieder, wie es auch in anderen Branchen ja ist, immer wieder mit Lieferando oder mit Amazon, sagt man auch. Amazon, was ich auch kenne und auch im beruflichen Umfeld damit zu tun hat, diese AWS Cloud, ja, was sicherlich auch laut Fefe Schwachsinn ist. Aber Fefe, sehr interessant eigentlich, sein Blog. Aber ich kenne mich ja gar nicht so gut aus mit der Informatik. Interessiert mich ja gar nicht so, außer um das Geld zu verdienen. Aber ja, Amazon bietet es also an, dass man da die Cloud nutzen kann und da sein Programm veröffentlicht drin läuft, das da ausliefert an den Kunden, der das Programm dann benutzt. Und damit macht Amazon in Europa eigentlich Gewinn. Sie machen keinen Gewinn mit ihren ganzen Amazon-Produkten, die sie verkaufen. Und da gehen sie in die Preisschlacht halt, unterbieten ihre Konkurrenten, um die auszustechen. Weil das macht ja auch Sinn aus Amazon-Sicht oder aus Aldi-Sicht. Es macht ja Sinn zu sagen, klar, warum sollen wir jetzt nicht, jetzt sind wir schon der Größte, wir können es uns leisten, jetzt mal ein paar Jahrzehnte sogar in den roten Zahlen zu sein. Wir können jedes Jahr Verluste schreiben Und wenn man dann sogar noch eine andere Sparte hat, die Gewinne macht, dann kann man es sehr gut ausgleichen und sogar noch an die Aktionäre Dividende zahlen. Aber selbst wenn nicht, wenn man Investoren hat, die das verstehen würden, die langfristige Strategie, macht es ja durchaus Sinn zu sagen, ja, okay, weil es auf lange Sicht juckt es ja nicht, dass wir hier jetzt mal 20 Jahre ein paar Milliarden Verlust machen. Wenn wir uns die Marktposition so erhalten und sogar ausbauen, dann irgendwann dieses Monopol sind, wie es ja bei Amazon schon klar der Fall ist oder bei den Supermarktketten, da immerhin noch ein paar Konkurrierende gibt. Aber wenn man dann wie Amazon ist, irgendwie 50, 60% am Online-Handel hat, was ich jetzt nicht weiß, habe ich ja, einfach geschätzt, dann irgendwann wird man dann 70, 80, 90% haben, dann bleibt gar keiner übrig. Dann kann man die Preise natürlich extrem erhöhen und dann kann man in einem Jahr den ganzen Profit abschöpfen, der einem die letzten Dekaden entgangen ist durch diese Preisschlacht. Das, also was Hax hier schon voraussieht, damals 2001, wo er sich vielleicht wundert und sagt, ja, jetzt ist ja doch ganz günstig eigentlich hier bei Ali einzukaufen. Ja. Okay. Und was Krohn dann im letzten Absatz schreibt. Der Staat rechnet schon damit, dass man in Zukunft auf einen Großteil der Bevölkerung verzichten kann. Ja, ich glaube, da steckt schon so eine Verachtung drin. Diese Ampelkoalition ist da dazu geboren, dazu perfekt, da mit dem Feigenblatt des angeblich sozialen Ausgleichs der Partei, der SPD, die angeblich darauf schaut, die Grünen, die angeblich auf die Ökologie, die Umwelt schauen. Naja. Aber damit sind wir hier ja am Ende angelangt und das ist ja wunderbar, dass ich hier auch noch geschafft habe. Gut, ja, ich muss hier Schluss machen. Es ist nämlich wieder 1,5 Stunden geworden, aber heute war ich so in Fahrt. Ich habe es einfach gemerkt, dass manchmal die besten Podcast-Tage sind, die, an denen man so extrem müde ist. Und das habe ich gemerkt, aber jetzt bin ich ja wirklich fertig, bin hier am Ende angelangt und will auch gar nicht mehr viel mehr loswerden. Fühle mich schon wieder ganz nackig, entblößt. Obwohl ich objektiv reden will und diese Objektivität auch eine Erleichterung ist, meine subjektiven Eigenheiten und Schrullen und diese Verbohrtheiten abnimmt. Oder mir das Nachdenken darüber erträglicher macht und verständlich macht. Naja, wie dem auch sei. Hier habe ich noch ein Gedichtebuch von Peter Hacks. Vielleicht kann ich da noch. Nein, ich weiß nichts mehr. Ich bin wirklich geschafft. Bin eine Ware. Ja, verwurste mich hier auch, vermarkte mich auf dem Podcast-Markt, dieser unendliche globalisierte Markt. Und ja, da komme ich auch gar nicht mehr mit, komme hier selber nicht mehr mit meinem Diskurs und muss deshalb Schluss machen. Bis zur nächsten Folge dann hier bei Tischlein deck dich.